Profigolfer eingeschlossen. Den Status quo verteidigen. Wenn man erst einmal danach Ausschau hält, findet man die asymmetrische Intensität der Motive zur Verlustvermeidung und Gewinnerzielung fast überall. Sie ist ein allgegenwärtiges Merkmal von Verhandlungen, insbesondere von Neuverhandlungen über einen bestehenden Vertrag, was die typische Situation bei Tarifverhandlungen und bei internationalen Handelsgesprächen oder Verhandlungen über Rüstungsbeschränkungen ist. Die bestehenden Regelungen definieren Referenzpunkte und eine vorgeschlagene Änderung einer Klausel der Vereinbarung wird zwangsläufig als ein Zugeständnis gesehen, das eine Seite der anderen macht. Die Verlustaversion erzeugt eine Asymmetrie, die die Einigung erschwert. Die Zugeständnisse, die sie mir machen, sind meine Gewinne, aber ihre Verluste. Sie verursachen ihnen viel mehr Unlust, als sie mir Lust bescheren. Sie werden ihnen zwangsläufig einen höheren Stellenwert einräumen, als ich dies tue. Das Gleiche gilt natürlich für die sehr schmerzlichen Zugeständnisse, die sie von mir verlangen und die sie offenbar nicht hinreichend zu würdigen wissen. Verhandlungen über einen schrumpfenden Kuchen sind besonders schwierig, weil sie eine Zuteilung von Verlusten erfordern. Menschen sind im Allgemeinen viel unbeschwerter, wenn sie über einen größer werdenden Kuchen verhandeln. Viele der Botschaften, die Unterhändler bei Verhandlungen austauschen, sind Versuche, einen Referenzpunkt zu kommunizieren und der anderen Seite einen Anker zu liefern. Die Botschaften sind nicht immer aufrichtig. Unterhändler tun oftmals so, als würde ihnen ein Gut besonders viel bedeuten, vielleicht Raketen eines bestimmten Typs bei Abrüstungsverhandlungen, obgleich sie dieses Gut in Wirklichkeit als Unterpfand einsetzen und letztlich beabsichtigen, es im Gegenzug für etwas anderes aufzugeben. Weil Unterhändler von einer Norm der Gegenseitigkeit beeinflusst werden, verlangt ein als schmerzlich ausgegebenes Zugeständnis ein ebenso schmerzliches und vielleicht in gleicher Weise bloß vorgetäuschtes Zugeständnis der anderen Seite. Säugetiere, einschließlich des Menschen, streben stärker danach, Verluste zu vermeiden, als Gewinne zu erzielen. In der Welt territorialer Tiere erklärt dieses Prinzip den Erfolg der Revierverteidiger. Ein Biologe schrieb dazu: Wenn ein Revierhalter von einem Rivalen herausgefordert wird, gewinnt der Halter fast immer den Kampf, in der Regel binnen Sekunden. In menschlichen Angelegenheiten erklärt die gleiche einfache Regel einen Großteil dessen, was geschieht, wenn sich Institutionen zu reformieren versuchen, etwa bei der Neuordnung und Umstrukturierung von Unternehmen und bei Bemühungen, einen bürokratischen Apparat zu straffen, das Steuergesetz zu vereinfachen oder die medizinischen Behandlungskosten zu senken. Reformpläne, so wie sie ursprünglich ausgearbeitet wurden, produzieren fast immer viele Gewinner und einige Verlierer, während sie insgesamt eine Verbesserung erzielen. Wenn die von den Maßnahmen Betroffenen politischen Einfluss besitzen, werden die potenziellen Verlierer allerdings aktiver und entschlossener sein als die potenziellen Gewinner. Das Ergebnis wird daher zu ihren Gunsten verzerrt und zwangsläufig kostspieliger und weniger effektiv als ursprünglich geplant sein. Reformen beinhalten normalerweise sogenannte Besitzstandsklauseln, die die gegenwärtigen Anspruchsberechtigten schützen, zum Beispiel wenn die vorhandene Belegschaft durch natürlichen Arbeitskräfteabgang statt durch Entlassungen abgebaut wird oder wenn Lohnkürzungen und Streichungen bei den Zusatzleistungen nur für neu eingestellte Arbeitnehmer gelten. Die Verlustaversion ist eine starke konservative Kraft, die minimale Veränderungen des Status quo bei Institutionen und im Leben von Individuen begünstigt. Dieser Konservatismus erklärte unsere Tendenz, in unserem Wohnviertel, unserer Partnerschaft und an unserem Arbeitsplatz zu verharren. Er ist die Schwerkraft, die unser Leben in der Nähe des Referenzpunkts zusammenhält. Das Rechtswesen und die Verlustaversion. In dem Jahr, in dem wir in Vancouver zusammenarbeiteten, wandten sich Richard Taylor, Jack Knetsch und ich der Erforschung der Fairness ökonomischer Transaktionen zu, zum Teil, weil uns dieses Thema interessierte, aber auch, weil wir eine Gelegenheit und eine Verpflichtung hatten, jede Woche einen neuen Fragebogen zu entwerfen. Das kanadische Fischereiministerium finanzierte ein Programm für arbeitslose Akademiker in Toronto, die dafür bezahlt wurden, telefonische Umfragen durchzuführen. Das große Team von Interviewern arbeitete jeden Abend und ständig wurden neue Fragen benötigt, um die Operation am Laufen zu halten. Auf Vermittlung von Jack Knetsch erklärten wir uns bereit, jede Woche einen Fragebogen in 4 farbkodierten Versionen abzuliefern. Wir konnten nach allem fragen. Die einzige Einschränkung war, dass der Fragebogen mindestens eine Frage nach Fischen enthalten sollte, um einen sachlichen Bezug zum Auftrag des Ministeriums herzustellen. Dieses Projekt lief über viele Monate und in dieser Zeit erhoben wir eine Unmenge von Daten. Wir studierten öffentliche Wahrnehmungen dessen, was als unfaires Verhalten von Einzelhändlern, Arbeitgebern und Vermietern angesehen wurde. Unsere übergeordnete Frage lautete, ob die mit unfairem Verhalten verbundene soziale Schmach dem Profitstreben gewisse Schranken auferlegt. Wir fanden heraus, dass dies der Fall ist. Wir fanden auch heraus, dass die moralischen Regeln, nach denen die Befragten beurteilten, was Firmen tun oder nicht tun sollten, einen ausschlaggebenden Unterschied zwischen Verlusten und Gewinnen machen. Das Grundprinzip lautet, dass der aktuelle Lohn, Preis oder Mietzins einen Referenzpunkt festsetzt, der seinem Wesen nach ein Anspruch ist, der nicht angetastet werden darf. Es gilt als unfair, wenn ein Unternehmen seinen Kunden oder Mitarbeitern in Bezug auf die Referenztransaktion Verluste aufbürdet, es sei denn, es ist zur Wahrung seiner eigenen Ansprüche dazu gezwungen. Betrachten Sie dieses Beispiel. Ein Baumarkt hat Schneeschaufeln für $15 verkauft. Am Morgen nach einem schweren Schneesturm erhöht der Baumarkt den Preis auf $20. Bitte beurteilen Sie diesen Schritt als völlig in Ordnung, akzeptabel, unfair, sehr unfair. Der Baumarkt verhält sich nach dem ökonomischen Standardmodell völlig angemessen. Er reagiert auf die erhöhte Nachfrage mit einer Preiserhöhung. Die Teilnehmer der Umfrage waren anderer Ansicht. 82% beurteilten die Aktion als unfair oder sehr unfair. Offenkundig betrachteten sie den Preis vor dem Schneesturm als einen Referenzpunkt und den erhöhten Preis als einen Verlust, den der Baumarkt seinen Kunden auferlegte. Nicht, weil er dazu gezwungen war, sondern einfach, weil er es konnte. Wir fanden heraus, dass eine grundlegende Fairness-Regel besagt, dass es nicht akzeptabel ist, seine Marktmacht zu dem Zweck auszunutzen, anderen Verluste aufzuerlegen. Das folgende Beispiel veranschaulicht diese Regel in einem anderen Rahmen. Die Dollarangaben sollten um die etwa 100%ige Inflation seit der Erhebung dieser Daten im Jahr 1984 bereinigt werden. Ein kleiner Copyshop hat einen Mitarbeiter, der dort seit 6 Monaten für $9 Stundenlohn arbeitet. Die Geschäfte laufen weiterhin zufriedenstellend, aber eine kleine Fabrik in der Nähe hat dicht gemacht und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Andere kleine Läden haben gerade zuverlässige Mitarbeiter für einen Stundenlohn von $7 eingestellt, um ähnliche Aufgaben zu erfüllen wie der Angestellte des Copyshops. Der Besitzer des Ladens kürzt den Lohn des Beschäftigten auf $7. Die befragten Personen billigten dies nicht. 83% beurteilten dieses Verhalten als unfair oder sehr unfair. Eine geringfügige Abwandlung der Frage verdeutlicht das Wesen der Verpflichtung des Arbeitgebers. Das Hintergrundszenario eines profitablen Ladens in einer Gegend mit hoher Arbeitslosigkeit ist das gleiche. Aber jetzt? Kündigt der gegenwärtige Mitarbeiter und der Besitzer beschließt, seinem Nachfolger $7 pro Stunde zu zahlen. Eine große Mehrheit, 73%, hielt diesen Schritt für akzeptabel. Offenkundig hat der Arbeitgeber keine moralische Pflicht, $9 pro Stunde zu zahlen. Der Anspruch ist personengebunden. Der gegenwärtige Mitarbeiter hat einen Anspruch darauf, seinen Lohn zu behalten, auch wenn es die Marktbedingungen dem Arbeitgeber erlauben würden, eine Lohnkürzung durchzusetzen. Der neue Mitarbeiter hat keinen Anspruch auf den Referenzlohn seines Vorgängers und daher kann der Arbeitgeber den Lohn kürzen, ohne Gefahr zu laufen, als unfair gebrandmarkt zu werden. Die Firma hat ihren eigenen legitimen Anspruch, der darin besteht, ihren gegenwärtigen Gewinn aufrechtzuerhalten. Wenn ihr ein Verlust droht, darf sie den Verlust auf andere abwälzen.